Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser Thema ist immer noch die Gelassenheit. Das letzte Mal haben wir uns ja den Aspekt der Gelassenheit aus der Perspektive der griechisch-römischen Antike angeschaut. Also wir haben uns die Stoa angeschaut. Wir haben festgestellt, dass das Hauptziel der griechisch-römischen Antike war dieser Eudaimonia-Zustand. Also das Ziel ist sozusagen die Glückseligkeit. Das ist unser Hauptthema in dieser griechischen Antike aus der Perspektive der Philosophie. Der Begriff war, als Philosoph zu leben. Das heißt, diese Dinge, die man sich theoretisch anschaut, auch wirklich in das eigene Leben umzusetzen. Wir haben zwei Begriffe kennengelernt, die den Weg zu dieser Glückseligkeit beschreiben. Das eine war die Unerschütterlichkeit, Ataraxia. Der zweite Begriff, das war der Begriff vom letzten Mal, das war die Apatheia, frei sein von Störgefühlen. Beides sind Begriffe, die wir heute mit Gelassenheit im Deutschen übersetzen könnten. Hier als Symbol für die griechische Antike wäre der Epiktet, der das Hauptthema vom letzten Mal war. Wenn ihr euch erinnert, das war derjenige, der diesen Satz formulierte, nicht die Dinge irritieren uns, sondern unsere Meinungen und Urteile über die Dinge. Also er hat das differenziert zwischen dem, was passiert und wie ich das bewerte, beziehungsweise welches Urteil ich zu diesem Phänomen habe. Der zweite Aspekt, den er eingebracht hat, war zu unterscheiden, was kann ich beeinflussen, welche Dinge kann ich beeinflussen und welche Dinge kann ich nicht beeinflussen. Der ganze Bereich, den ich beeinflussen kann, ist all das, was mit mir und meinem eigenen Erleben zusammenhängt. Und da war der Kernbegriff die Zustimmung, beziehungsweise wie gehe ich mit den Phänomenen um. Die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, ist einmal mein Körper, ist einmal meine Umwelt, ist der Erfolg im Beruf, ist das Ansehen. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht unmittelbar kontrollieren und beeinflussen. Und insofern, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, hat er geraten, dass man die Dinge dann einfach annimmt, so wie sie sind. Die neue Variante dieses Ansatzes von Epiktet war das Gelassenheitsgebet. Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Dann hatten wir uns diesen psychologischen Prozess angeschaut. Es gab ein äußeres Objekt. Vom psychischen Prozess gibt es dann eine innere Vorstellung dieses äußeren Objektes. Und dann kommt der Prozess der Bewertung, beziehungsweise der Prozess der Zustimmung. Und genau an diesem Punkt der Zustimmung entscheidet sich jetzt, welche nachfolgenden Gefühle sich entwickeln. Und wenn ihr euch erinnert, hatte Epiktet ja gesagt, dass alle Störgefühle, also alle unangenehmen Gefühle wie Gier, wie Aversion, wie Angst, sind das Resultat von Fehlurteilen. An diesem Punkt geht es dann um, in Harmonie mit dem Kosmos zu sein. Das heißt, solange wir in Harmonie mit dem Kosmos sind, also der Kosmos, das Geordnete, das war die Idee der griechischen Antike, dass das alles nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten abläuft. Und wenn wir eins sind mit diesen Gesetzmäßigkeiten, entstehen positive Gefühle. Heute möchte ich den buddhistischen Aspekt damit vergleichen. Also mal schauen, wie sieht dieses System im Buddhismus aus. Die Ausgangsidee im Buddhismus ist genauso wie auch in der griechisch-römischen Antike. Das heißt, auch im Buddhismus ist das Hauptziel ein Zustand, der frei ist von Störgefühlen. Und der Fachbegriff im Buddhismus ist Nirvana. Nirvana wörtlich übersetzt als Verlöschen. Und zwar Verlöschen von Verwirrung, von Gier und von Hass. Das sind so die drei, im Buddhismus, die drei Hauptstörelemente. Und man kann Nirvana aus zwei Perspektiven definieren. Einmal als frei sein von Störgefühlen. Dann würde es mit dieser Linie, also mit Apatheia, als auch mit Ataraxia sehr ähnlich sein. Oder wir formulieren es, und dies, da gibt es auch im Pali-Kanon Texte, die also Nirvana als tiefsten Frieden und höchstes Glück formulieren. Und dann wären wir bei Eudaimonia. Der Nirvana-Begriff umfasst eigentlich diesen ganzen Komplex. Wenn wir uns jetzt die buddhistische Psychologie anschauen, es gibt jetzt ein Ablaufmodell im Buddhismus, was diesen psychischen Prozess sehr ähnlich beschreibt. Und das ist die bedingte Entstehung, Paticca Samuppada auf Pali. bedingte Entstehung heißt, dass unsere psychischen Prozesse nach bestimmten Mustern ablaufen. Das ist also kein Zufall, der da passiert, sondern es gibt einen in sich logischen Ablauf. Also auch hier gibt es offensichtlich die Idee, dass es nach bestimmten Spielregeln unser psychisches Erleben als auch die Welt als Ganzes abläuft. Sehr ähnlich zu dem, was die Griechen gesagt haben. Es gibt jetzt zwei Konstrukte, die diesen Ablauf beschreiben. Der erste ist also die bedingte Entstehung. Und der Bereich, der uns interessiert, ist einmal diesen Aspekt des Sinneskontaktes. Das wäre hier diese Richtung mit dem äußeren Objekt. Ja, also unsere Sinne kommen mit dem entsprechenden Sinnesobjekt zustande. Und durch das Zusammenspiel von Auge und Sehobjekt entsteht dann der Seheindruck. Und das Interessante ist, dass der nächste Schritt von Sinneskontakt oder dass wir einen Sinneseindruck eines äußeren Objektes haben, ist im Buddhismus, Gefühl habe ich jetzt übersetzt, aber es ist eigentlich, müsste man es übersetzen mit emotionale Reaktion, ist der beste Begriff, der deutsche. Emotionale Reaktion auf Pali Vedana meint, wir reagieren automatisiert mit angenehm oder unangenehm oder neutral. Ja, irgendwas passiert, wir haben irgendeinen Eindruck und sofort haben wir ein Gefühl, angenehm, unangenehm oder neutral. Ja, deshalb können wir nicht steuern aus der Perspektive der buddhistischen Psychologie. Auch ein Erleuchteter hat diese Erfahrung. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir das uns neurobiologisch anschauen würden, müsste man fast sagen, das ist die Reaktion von unserem Mandelkern. Die Reaktion, die vor dem Bewusstsein unser Gehirn reagiert, und zwar ist eine Gefahr oder ist keine Gefahr. Ja, das läuft automatisiert in tieferen Regionen, also im limbischen System unseres Gehirns wahrscheinlich ab und wird im Nachhinein erst bewusst. Das ist aber genauso wie auch bei den Griechen. Das heißt, die haben auch hier einen Bewertungsprozess laufen. Der ist erstmal da. Da war ja die Frage bei den Griechen, also wie ist das mit diesen griechischen Weisen? Wenn irgendwo ein Lärm passiert oder ein Blitz einschlägt, zuckt er zusammen oder zuckt er nicht zusammen? Die herrschende Meinung war, er zuckt zusammen. Das heißt, er hat genauso eine emotionale Reaktion. Und der entscheidende Punkt ist dann, also wie gehen wir mit diesem emotionalen Impuls um? Beziehungsweise hier, wie gehen wir mit unserer eigenen Bewertung um? In beiden Systemen gibt es so einen Entscheidungspunkt. Und diesen Entscheidungspunkt habe ich jetzt hier als roten Strich mal markiert. Bis dahin läuft alles automatisiert, können wir also wenig beeinflussen. Aber genau an diesem Punkt hier können wir innehalten, also das wäre die klassische Stoppübung aus dem MBSR, und selbst entscheiden, okay, und wie gehe ich jetzt mit dieser Reaktion um? Wenn wir das nicht tun, gibt es im Paticca-Samuppada, also in der bedingten Entstehung, gibt es dann zwei Folgegefühle und das sind wieder die Störgefühle. Entweder reagieren wir dann auf das Gefühl mit Gier oder mit Aversion. Wenn wir mit Gier reagieren, kommt dann in der Regel der nächste Schritt und das ist das Festhalten. Also das heißt das Anklammern an Dinge. Also die Dinge, die mir gefallen, wo ich mehr haben möchte, die halte ich dann auch fest. Upadana. Also das wäre von der buddhistischen Psychologie offensichtlich das gleiche Ablaufsmodell, bisschen andere Begriffe, aber von der Grundidee her ist es sehr ähnlich. An dem Entscheidungspunkt entscheidet sich, reagieren wir mit Weisheit oder reagieren wir mit Verwirrung. Das sind die beiden Entscheidungsvarianten, die wir haben. Das ist die buddhistische Idee und das ist sozusagen genau das gleiche eigentlich wie auch in der griechisch-römischen Antike. Es gibt jetzt ein zweites System, was sehr ähnlich ist. Das ist das Modell der Skanda. Skanda heißt Anhäufung und wird im Pali-Kanon in der Regel benutzt, um die Entstehung der Illusion einer Persönlichkeit, einer abgetrennten Persönlichkeit zu beschreiben. Der Buddha hat, zumindest steht es so im Pali-Kanon, ob der das wirklich so gemacht hat, ist die Frage, aber es gibt viele Texte, der hat unsere Erfahrung in 5 unterschiedliche Bereiche unterteilt. Der erste Bereich ist die Form. Ja, das ist hier wie bei den Griechen das äußere Objekt, also all das, was wir anfassen können. Der zweite Bereich ist die Wahrnehmung. Das ist unser kognitiver Prozess, dass wir unsere Sinneseindrücke nach Begriffen einordnen. Ja, also ich sehe da irgendwas und dann macht mein Gehirn daraus ein Auto. Oder ich sehe da irgendwas und dann macht mein Gehirn daraus ein Rasen. Das meint Wahrnehmung. Funktioniert vollkommen automatisiert. Dann haben wir wieder Vedana, das Gefühl, also die emotionale Reaktion. Das heißt, auf diese äußeren Formen, auf die Einteilung reagiere ich intuitiv mit angenehm oder unangenehm oder ist mir wurscht. Dann gibt es so diesen Bereich, dass ich mir all diese Bereiche bewusst sein kann. Insofern nennt er das Bewusstsein. Der letzte Punkt, und auch hier haben wir wieder diesen Entscheidungspunkt. Insofern müssten wir jetzt schon schauen, dass wir das da in eine Linie kriegen. ist, wenn dieser autonome Prozess, das heißt, irgendeine Form taucht auf, ich klassifiziere das irgendwie, ja, dann gibt es meine emotionale Reaktion, ich werde mir dieses Prozesses bewusst und habe jetzt die Möglichkeit, dieser emotionalen Reaktion nachzugeben oder nicht nachzugeben. Und da sind wir wieder bei dem griechischen Aspekt der Zustimmung. Auch hier kann ich diesen Prozess managen, indem ich konkret überlege, wie gehe ich mit dem Phänomen um. Und dann entstehen durch die Art und Weise, wie ich damit umgehe, entstehen die Geistesfaktoren. Und die Geistesfaktoren, wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang, also bei der ersten Sitzung, glaube ich, oder zweiten Sitzung, habe ich das Modell der Geistesfaktoren aus buddhistischer Sicht vorgestellt. Das waren 52 verschiedene emotionale Muster eigentlich. Also da fällt die Gier rein, da fällt die Aversion rein, das Mitgefühl, Metta fällt damit hinein, Gelassenheit fällt damit. Also es ist ein ganzes Konglomerat von positiven als auch negativen Geisteszuständen. Aber der entscheidende Punkt ist, die Basis für all diese Geisteszustände oder Geistesfaktoren, Sankhara auf Pali, ist die Entscheidung, wie gehe ich mit dieser emotionalen Reaktion, also mit Vedana um, mit diesem intuitiv aufpoppenden positiv mag ich oder intuitiv aufpoppenden mag ich nicht. Und ihr seht schon, von der Beschreibung des psychischen Prozesses, wie starke Gefühle in uns entstehen, ist das eigentlich diese beiden Systeme innerhalb, auf der einen Seite in der griechisch-römischen Antike, also auf der anderen Seite im Buddhismus offensichtlich sehr ähnlich. Es geht bei beiden Systemen um die Frage, wie gehen wir mit diesen inneren Zuständen, solange sie noch klein sind, optimal um. Wo liegt unsere Handlungskompetenz? Das heißt, die Handlungskompetenz liegt nicht in dem ersten Bereich, der autonom abläuft, sondern genau an diesem Punkt, wo wir dann also die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wie wir mit dem auftauchenden Phänomen umgehen. Und das ist genau dieser Aspekt der Zustimmung, den wir so formuliert nicht im Buddhismus haben. Das ist jetzt der griechische Begriff, aber ich finde, der passt sehr gut auch zu diesem buddhistischen Modell. Dann sage ich vielleicht zu den Skanda noch, weil da gibt es so eine Diskussion. Im Pali-Kanon ist das Modell, wie Persönlichkeit oder unsere Eindruck von Persönlichkeit beschrieben wird. Das heißt, normalerweise im Alltag haben wir die Idee, wir sind eine in sich geschlossene Persönlichkeit. Aus buddhistischer Sicht ist es so, dass wir keine fixe Persönlichkeit sind, dass wir keinen fixen Kern haben, weil, wenn man sich mal überlegt oder untersucht, was sind unsere Erfahrungen, dann haben wir nur diese 5 Kategorien von Erfahrungen. Und das Interessante an all diesen 5 Kategorien, also Form, Wahrnehmung, Gefühl, emotionale Reaktion, Bewusstsein und Geistesfaktoren, ist das, dass all diese Aspekte sich permanent verändern. Das heißt, wenn wir sie beobachten, wenn wir feststellen, die äußeren Formen in der Welt verändern sich. Auch wenn das hier der Boden im Raum relativ stabil aussieht, wenn wir in 20 Jahren herkommen, wird er sich verändert haben. Wenn wir uns unsere eigene Wahrnehmung anschauen, dann können wir das relativ schnell sehen, dass sich sozusagen permanent neue Inhalte in unserem Bewusstsein aufbauen. Unsere emotionale Reaktion, ja, irgendein Objekt und wir haben die Reaktion, nächstes Objekt, wir haben eine andere Reaktion. Also auch das ist nicht stabil, sondern immer entsprechende auftauchenden Objekte in unserem Geist. Unsere Bewusstseinsinhalte, Nona, die Geistesfaktoren, also die stärkeren emotionalen Muster wie Wut, Ärger, Geiz, Achtsamkeit, Gelassenheit, Mitgefühl, sind alles Phänomene, die sich auch ändern, die nicht stabil in unserem Geist sind, sondern permanent auftauchen und wieder verschwinden. Wenn wir wirklich mal schauen, wo ist unsere fantasierte Persönlichkeit, also unser Persönlichkeitskern oder was auch immer, dann werden wir nicht wirklich irgendetwas sich nicht veränderndes finden, sondern wir werden nur Phänomene finden, die sich alle mit der Zeit verändern. Insofern ist das Konzept, was heute auch die Neurowissenschaften hat von Persönlichkeit. Das heißt, Persönlichkeit ist ein Herstellungsprozess, den unser Gehirn permanent neu produziert. So wie beim Kino. Auch hier gibt es 24 Bilder pro Sekunde. Dadurch, dass die Bilder relativ schnell abfolgen, haben wir den Eindruck, dass das ein stabiles Bild ist auf der Leinwand. In Wirklichkeit sind es aber Einzelbilder. Nur durch die Geschwindigkeit wird das stabile Bild suggeriert. Und bei uns im Bewusstsein ist genau das Gleiche, weil unser Gehirn permanent immer wieder unser Bild unserer Persönlichkeit neu kreiert, entsteht für uns der Eindruck von Kontinuität. Wenn wir genauer hinschauen auf die Prozesse, werden wir sehen, dass es eigentlich alles nur sich verändernde Prozesse sind. Aus dem Gefühl der Isolation entstehen alle möglichen Störgefühle. Ja, weil ich sozusagen glaube, ich bin abgetrennt vom Rest der Welt, habe ich das Gefühl Einsamkeit. Es gibt jetzt einen Meditationslehrer, Goenka. Das war ein berühmter Meditationslehrer aus den 50er, 60er, 70er Jahren, aus der burmesischen Tradition. Er selbst war Inder. Er hat dieses Modell der Skanda, was im Pali-Kanon habe ich zumindest keine Stelle gefunden, wo dieses Modell als ein Ablaufmodell dargestellt wird, sondern es ist nur ein Modell, wo man 5 Kategorien hat und die eigene Erfahrung entsprechend der einzelnen Kategorien kategorisieren kann. Anders als bei der bedingten Entstehung, das ist sehr wohl ein Ablaufmodell. Der Goenka hat jetzt diese 5 Kategorien genommen und hat daraus ein Ablaufmodell gemacht, entsprechend der bedingten Entstehung, sodass er das als Tool für die Meditationsschulung benutzt hat. Wenn wir es als Ablaufmodell nehmen, dann beginnt alles mit irgendeinem Eindruck von einer äußeren Form. Dann kategorisieren wir das mit der Wahrnehmung. Dann gibt es irgendeine intuitive Reaktion darauf, angenehm oder unangenehm oder neutral. Dann ist uns das alles bewusst, mehr oder weniger. Und dann sind wir an diesem Entscheidungspunkt, wo wir uns selbst, wenn wir diesen Prozess ongoing im Alltag mitbekommen, ja, das setzt das Thema Achtsamkeit voraus, was unser nächstes Thema sein wird, wenn wir diesen Prozess nicht mitbekommen, läuft das automatisch. Wenn wir das mitbekommen, wenn wir so wach im Alltag sind, um diesen Prozess ongoing wahrzunehmen, haben wir dann genau ab dem Punkt, wo aus unserer intuitiven Reaktion, positiv oder negativ, dann stärkere Gefühle entstehen, wie Aversion oder wie Gier, an dem Punkt haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, aha, da ist jetzt also eine unangenehme Reaktion auf einen äußeren Reiz und was mache ich jetzt? Und das ist genau der Aspekt unserer Handlungsmöglichkeit und das ist, wie bei den Griechen, das ist der Aspekt der Zustimmung. Und der Goenka hatte also diese Skandas in dieser Art und Weise auch benutzt. So viel jetzt zu diesen Ablaufmodellen, also wie stärkere Gefühle entstehen. Und unser Thema ist ja eigentlich die Gelassenheit. Und jetzt ist die Frage, wie taucht also die Gelassenheit im Pali-Kanon auf, beziehungsweise im Buddhismus? Der erste Aspekt ist der, dass Gelassenheit eines der 4 Brahma-Viharas sind. Das sind diese 4 göttlichen Verweilzustände, wo wir uns bisher alle 4 schon angeschaut haben. Das heißt einmal allumfassendes Wohlwollen, Metta, dann Mitgefühl, Karuna, dann mit Freude oder Freude, Mudita. Und der 4. Brahma-Vihara ist Upekka, Gelassenheit. Im Pali-Kanon taucht Gelassenheit einmal als Teil der Brahma-Viharas auf. Dann gibt es noch eine andere Aufzählung, wo die Gelassenheit auftaucht. Das sind die Bhujangas, das sind die 7 Erleuchtungsglieder. Ich zähle die einfach mal so auf. Das ist Achtsamkeit, Forschungsgeist, müsste man fast übersetzen, Willenskraft, Verzückung, also emotionale Verzückung, gut drauf sein, könnte man sagen, innere Ruhe, Konzentration und Gelassenheit. Also das ist so ein 7er Set, was so positive Eigenschaften beschreibt, um zur Erleuchtung zu kommen. Der 3. Aspekt, wo innerhalb des Buddhismus die Gelassenheit vorkommt, ist in den Vertiefungen. Durch Konzentration kann man unterschiedliche Konzentrationszustände erreichen. Diese Zustände werden Vertiefungen innerhalb des Buddhismus genannt. Da gibt es jetzt unterschiedliche Aufstellungen. Die klassische sind 4 Vertiefungen. Und in der letzten, in der tiefsten Vertiefung sozusagen, in der 4. Vertiefung, ist eines der Leitaspekte ist die Gelassenheit. Jedes Phänomen nehme ich als auftauchendes Phänomen, als verweilendes Phänomen, als sich wieder auflösendes Phänomen wahr, ohne mich davon aus meiner inneren Ruhe heraustragen zu lassen. Innerhalb der buddhistischen Psychologie wird der nahe Feind der Gelassenheit beschrieben als emotionale Indifferenz. Das heißt, dieses Wurstigkeitsgefühl hat mit Gelassenheit nichts zu tun. Der Unterschied besteht darin in der Einordnung. Das heißt, Gelassenheit hat einen positiven Bezug zum Phänomen. Ich nehme das Phänomen wahr, wie es ist, aber lasse mich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Und trotzdem habe ich noch einen positiven Bezug dazu. Die Indifferenz oder das Wurstigkeitsgefühl hat einen abwertenden Aspekt. Ist mir wurscht, geht mich nichts an. Was kümmert es mich? Das hat so was Abweisendes. Das macht die emotionale Qualität aus und auch den Unterschied. Das heißt, die Gelassenheit ist ein Zustand der Offenheit, der inneren Ruhe, wo ich sehr wohl für das Wohl von mir selbst als auch für die Wesen handle. Das Wurstigkeitsgefühl ist ein sehr egozentrischer Zustand, wo es nur um mich geht und der Rest der Welt ist mir eigentlich wurscht. Und das ist wichtig, da zu unterscheiden.